Kennt ihr das Lied? Das wurde von amerikanischen Sklaven geschrieben. Die identifizierten sich mit dem Volk Israel, das Gott aus der Sklaverei in Ägypten geführt hatte. In dem Lied singen sie davon, wie Josua die Stadt Jericho einnimmt. Das ist der Text für heute aus dem API-Textplan. 40 Jahre Wüstenwanderung sind zu Ende. Es ist Zeit, das von Gott versprochene Land einzunehmen. Yippie! Das ist doch wirklich ein Grund zu singen. Oder etwa nicht? Naja, wenn ich mir vorstelle, wie das für mich wäre, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt. Wenn ich jetzt vorm Einzug ins gelobte Land stünde, dann wäre das ja wortwörtlich Neuland für mich. Ich hätte ja bisher nur Wüstenwanderung erlebt. Ich hätte mich daran gewöhnt. Ich hätte ja nie ein anderes Leben kennengelernt. Ja, natürlich weiß ich, dass Gott uns das Land versprochen hat, dass wir da irgendwann nach Kanaan kommen. Aber irgendwann mit Mitte 20 habe ich vielleicht gedacht, dass es jetzt auch nicht so schlimm wäre, falls wir da nicht hinkommen. Es könnte ja auch sein, dass nochmal was dazwischen kommt. Das mit den 40 Jahren war ja auch nicht der ursprüngliche Plan. Das hat Gott sich dann irgendwann erst noch so überlegt. Lieber die Hoffnung mal nicht zu hoch hängen. Und dann, mit Mitte 30, hätte ich mich vielleicht bei dem Gedanken ertappt, dass wir meinetwegen jetzt auch da gar nicht mehr hinkommen müssten. Wüste kann ich jetzt schon. Landnahme ist sowas Neues. Wie geht es überhaupt? Lieber den Spatz in der Hand. Naja, vielleicht kommt es ja auch gar nicht dazu. Aber dann doch, tatsächlich ist es soweit, es wird ernst. Mose ist tot, es gibt einen neuen Anführer, Josua, der in das Volk ins gelobte Land führen soll. Kann man dem überhaupt zutrauen, dass er den Job gut macht? Weiß man auch sicher, dass Gott mit ihm ist? So oder so ähnlich stelle ich mir das vor, wie es mir da gehen würde. Und der Josua selber ist vielleicht auch nicht sicher vor Zweifeln oder beziehungsweise Selbstzweifeln. In Kapitel 1 sagt Gott Josua mehrfach das Gleiche zu: Sei mutig und stark. Beziehungsweise nach Luther: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das finde ich bemerkenswert, dass Gott so viel Verantwortung an Josua abgibt und ihm die Aufgabe zutraut. Josua soll einfach mal machen und Gott verspricht, dass er mitgeht. Mit diesem Zuspruch führt Josua das Volk weiter bis vor Jericho, wo sie ihr Lager aufschlagen. Dann werden Kundschafter ausgesendet in die Stadt und als die in der Gefahr stehen, dass sie entdeckt werden, bekommen sie unerwartete Hilfe. Eine Frau, Rahab, versteckt sie, schickt ihre Verfolger auf eine falsche Fährte und schleust die Kundschafter aus der Stadt. Warum macht die das? Sie hat davon gehört, dass Gott das Schilfmeer trockengelegt hat und weiß, dass Israel die Amoriterkönige besiegt hat. Sie sagt in Kapitel 2, als wir das hörten, verloren wir allen Mut. Unser Widerstand war gebrochen. Sie nimmt den Kundschaftern noch das Versprechen ab, dass sie und ihre Familie gerettet werden, wenn die Stadt eingenommen wird. Erstaunlicherweise hat diese fremde Frau überhaupt keine Zweifel daran, dass Gott Jericho in die Hände der Israeliten geben wird. Sie setzt ihre Hoffnung auf die Israeliten und deren Gott. Selbst im Neuen Testament wird ihr Vertrauen erwähnt und sie wird als Glaubensvorbild genannt. Sie hat die Wunder nicht selbst erlebt, aber sie ist trotzdem sehr beeindruckt. Vielleicht auch deshalb, weil sie zum ersten Mal von diesem Gott hört. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich an so manches Schlechte. Man lernt mit der Situation, quasi mit der Wüste, auszukommen, in der man sich befindet. Was sind unsere Wüsten, mit denen wir uns abgefunden haben? Damit wir uns nicht falsch verstehen, es ist gut, sich an eine Situation, die nicht abänderbar ist, anpassen zu können. Aber was, wenn Gott diese Situation ändern will? Vielleicht weiß ich schon, dass was nicht richtig läuft bei mir. Aber ich bringe nicht die Energie auf, etwas daran zu ändern. Vielleicht ändert sich was in der Gemeinde was eigentlich eine positive Sache sein könnte, aber ich muss mich jetzt umstellen. Da wäre mir die Wüste, die ich kenne, lieber als das gelobte Land, das ich erst noch einnehmen muss. Man gewöhnt sich aber nicht nur an schlechte Dinge, sondern auch an das Gute. Oasen in der Wüste. Was für ein Wunder ist und bleibt es, dass Gott die Israeliten befreit hat, dass er ihnen sichtbar vorausgeht als Wolken oder Feuersäule, dass er sie versorgt, dass er sie jetzt ins gelobte Land führt. Aber wir wissen auch, dass Gottes Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein, allein weil wir so in so einer privilegierten Lage sind, dass wir in einem reichen und friedlichen Land leben. Aber wenn man etwas immerzu hat, dann nutzt sich das ab und die alltäglichen Wunder nimmt man gar nicht mehr als solche wahr. Es ist toll, wenn wir immer wieder an kleinen Dingen im Alltag Gottes Liebe, Güte, Bewahrung und Führung erkennen. Und wenn wir dann noch anderen davon erzählen, dann werden die dadurch ermutigt. Und die großen Sachen, die muss man erst recht erzählen. Die soll zur Ehre Gottes jeder erfahren. Da können die alten Hasen im Glauben zum Teil noch lernen von den jungen Rahabs, die noch mehr staunen und unbefangener erzählen. Etwas Großes, das sicher weitererzählt wurde, erlebte Josua im heutigen Predigttext. Ich lese mal den ersten Abschnitt aus Josua 5, die Verse 13 bis 15. In der Nähe von Jericho sah Josua einen Mann vor sich stehen, der ein gezogenes Schwert in der Hand hielt. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn: Freund oder Feind? Keins von beiden, antwortete der Fremde. Ich bin der Befehlshaber über das Heer des Herrn. Und jetzt bin ich hier. Josua warf sich in Ehrfurcht vor ihm nieder und sagte: Ich bin dein Diener. Was befiehlst du mir, Herr? Er sagte zu Josua: Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und Josua tat, was er ihm befohlen hatte. Was ist denn das für ein komischer Kerl, dem der Josua da begegnet? Er sagt, er ist der Heerführer des Herrn, also ein Engel. Und der Josua fragt: Freund oder Feind? Und der sagt: Weder noch. Ah, was soll denn das, Hase? Gott ist doch auf der Seite der Israeliten. Da müssen die Engel doch auch auf der Seite Israels sein. In anderen Übersetzungen antwortet der Engel mit Nein auf Josuas Entweder-Oder-Frage. Die Antwort passt nicht zur Frage, aber vielleicht ist nicht die Antwort falsch, sondern die Fragestellung ist das Problem. Der Josua ist schon voll im Kriegsmodus. Wir gegen die. Aber gibt es nur die zwei Möglichkeiten? Wir sind ja schon einer Ausnahme begegnet. Die Rahab gehört zu den anderen, aber die hält zu den Israeliten. Überhaupt ist es ja schwierig für uns zu verstehen, dass Gott hier quasi zur Kriegspartei wird. Ist Gott denn nicht ein Gott des Friedens? Ja, sicher ist er das, auch im Alten Testament. Schwerter sollen zu Pflugscharen werden und der Friedensfürst wird angekündigt. Aber schon der Name Herr Zebaot, also Herr der Heerscharen, hat ja einen militärischen Beiklang und bezeichnet Gott als oberste Heeresleitung über Engel und Menschenheere. Das Land Kanaan war immer stark umkämpft. So wie es jedes Jahr Erntezeit gab, gab es auch immer Zeiten, in denen Krieg geführt wurde. Da ist es ja logisch, dass Israel seinen Gott auch in diesen vielen Kriegen erlebt. Letzte Woche in den Tagesthemen kam ein Bericht über einen Pfarrer beim ukrainischen Militär. Der hätte sich vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass er heute Panzer und Maschinengewehre segnet. Weil wir hier selber keinen Krieg haben, sieht auch unser Erleben von Gott und seiner Gegenwart anders aus. Die Grunderfahrung aber ist ja die gleiche. Gott geht mit und er führt durch und er will das Leben aller. Die Israeliten erleben, Gottes Stärke macht uns stark. Stark genug, auch übermächtige Feinde zu besiegen. Es geht darum, den Namen und das Ansehen Gottes groß zu machen im Volk und vielleicht sogar darüber hinaus, so wie bei der Rahab. Aber zurück zu dem Engel und seiner Nicht-Antwort auf die Frage vom Josua. Der Heerführer des Herrn wurde schon früher angekündigt. In 2. Mose 23, Vers 20 heißt es: Siehe, ich sende einen Engel, der dir vorangeht. Er wird dich auf dem Weg beschützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Der Heerführer des Herrn hatte also gar nicht die Aufgabe, für Josua und das Volk ihre Schlacht zu schlagen. Sein Job ist es, den Weg zu beschützen und an den Bestimmungsort zu führen. Der Josua kennt offensichtlich die Verheißung und erkennt, dass Gott schon wieder damit seinen Beistand bekundet. Ich finde es klasse, wie Gott auf die menschliche Unsicherheit eingeht und keine Zweifel an seiner Zuverlässigkeit aufkommen lässt. Und er sorgt für ein weiteres Ermutigungserlebnis für den Josua. Kommt euch die Szene auch bekannt vor? Das ist wie bei Mose bei der Berufung am brennenden Dornbusch. Er soll seine Schuhe ausziehen. Falls der Josua vorher noch Zweifel daran hatte, ob Gott mit ihm ist und ob die großen Fußstapfen von Mose nicht zu groß für ihn sind, dann bestätigt Gott hiermit nochmal die Zusage aus Josua 1 und er zeigt, dass seine Verheißungen auch wirklich eintreffen. Der Josua ist jetzt bestmöglich vorbereitet auf die Einnahme der Stadt Jericho. Er bekommt genaue Anweisungen von Gott, wie das vonstatten gehen soll. Ich lese den nächsten Abschnitt, Josua 6, bis Vers 20. Alle Tore der Stadt Jericho waren fest verriegelt, als die Israeliten heranrückten. Niemand konnte hinein und niemand heraus. Da sagte der Herr zu Josua: Jetzt gebe ich Jericho mit seinem König und allen seinen Kriegsleuten in deine Hand. Zieh mit allen kriegstüchtigen Männern täglich einmal um die Stadt, 6 Tage lang. 7 Priester mit Kriegshörnern sollen vor der Bundeslade hergehen. Am 7. Tag aber zieht ihr 7-mal um die Stadt und die Priester sollen dabei die Hörner blasen. Sobald die Männer die Hörner hören, stimmen alle ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Mauer einstürzen und jeder kann von der Stelle aus, wo er gerade steht, in die Stadt eindringen. Josua rief die Priester zu sich und sagte zu ihnen: Nehmt die Bundeslade des Herrn auf eure Schultern. 7 von euch gehen mit Kriegshörnern vor ihr her. Dann befahl er den Kriegsleuten: Auf, zieht rund um die Stadt. Die erfahrensten Kämpfer gehen der Bundeslade als Vorhut voraus. So geschah es. Zwischen den ausgewählten Kriegern und der Bundeslade gingen die 7 Priester, die ständig ihre Hörner bliesen. Zum Schluss kam das ganze übrige Heer. Josua hatte den Männern Israels befohlen, sich ganz still zu verhalten und erst auf seinen Befehl das Kriegsgeschrei anzustimmen. So ließ er den ganzen Zug mit der Bundeslade des Herrn einmal um die Stadt marschieren. Dann kamen sie ins Lager zurück und blieben die Nacht über dort. Früh am nächsten Morgen gab Josua wieder Befehl zum Aufbruch. Die Priester nahmen die Bundeslade auf ihre Schultern. Dann zogen sie los. Zuerst die Vorhut, dann die Priester, die ständig ihre Hörner bliesen, hinter ihnen die Bundeslade und schließlich das übrige Heer. Auch an diesem 2. Tag marschierten sie einmal rund um die Stadt. So taten sie es 6 Tage lang. Am 7. Tag brachen sie beim Morgengrauen in derselben Ordnung auf. An diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Beim 7. Mal, als die Priester ihre Hörner an den Mund setzten, befahl Josua den Männern Israels: Jetzt schreit los! Der Herr hat euch die Stadt ausgeliefert. Aber hört her, die Stadt ist dem Herrn geweiht und steht unter seinem Bann mit allem, was darin ist. Kein Mensch und kein Tier darf am Leben bleiben. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen verschont werden. Denn sie hat damals unsere Kundschafter versteckt. Hütet euch etwas von dem Gebannten für euch selbst zu nehmen, sonst kommt der Bannfluch und über das ganze Lager Israels und stürzt euch ins Verderben. Alles Gold und Silber und alle Geräte aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn und kommen in die Schatzkammer seines Heiligtums. Die Priester stießen ihre Hörner, und als das Volk den Hörnerschall hörte, erhob es ein lautes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen, und die Männer Israels drangen von allen Seiten in die Stadt ein und eroberten sie. So, Happy End. Im Nachhinein kann man ja jetzt locker sagen, das war ja klar, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Allerdings wäre das ja nicht so gekommen, wenn die Israeliten seine Anweisungen nicht befolgt hätten. Und das waren zum Teil schon wirklich komische Anweisungen. Warum sollen die denn zum Beispiel so oft um die Stadt ziehen? Ist das eine Übung? Eine Gelegenheit, das Gelände kennenzulernen und die Umgebung weiter auszukundschaften? Oder sollen die israelitischen Krieger Routine bekommen? Ist es ein Training, um die Nervosität vor der Schlacht abzubauen? Oder vielleicht ist es psychologische Kriegsstrategie. Die wollen die Jerichoer verwirren mit ihrem unberechenbaren Verhalten. Oder wollen sie sie einschüchtern, weil so, wie die Rahab sagt, die Leute sowieso schon Angst haben vor dem israelitischen Angriff? Oder wollen sie die Krieger in der Stadt in Sicherheit wiegen? Wenn die an 6 Tagen nicht angreifen, dann passiert am 7. doch bestimmt auch nichts. Vielleicht spielt das alles irgendwie eine Rolle, aber es geht auch darum, Gottes Stunde abzuwarten. Gott gibt logisch schwer nachvollziehbare Anweisungen in dem Text. Das ist nicht der taktisch ausgefeilteste Plan. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern es soll offensichtlich sein, dass Gott handelt. Die Israeliten sehen jeden Tag die hohen, unüberwindbaren Mauern in ihren vollen Ausmaßen. Sie erkennen, dass sie alleine die Stadt nicht einnehmen können. Sie tun nichts aus eigener Kraft. Noch nicht mal reden dürfen die. Die Bundeslade soll mit in den Krieg ziehen. Gott ist also selbst sichtbar gegenwärtig. Die Israeliten müssen lernen, auf seine Kraft zu vertrauen. Auch, dass es mehr auf die Priester ankommt als auf die Soldaten und dass die Widderhörner geblasen werden, die kein Kriegsinstrument sind, sondern ein religiöses Instrument, das weist auf Gott hin. Es kommt ganz oft die Zahl 7 vor. 7 Priester, 7 Widderhörner, am 7. Tag 7 Runden um die Stadt. In der Bibel ist die 7 ein Symbol für die Vollkommenheit. Und zwar für die Verbindung vom Göttlichen und vom Weltlichen. Das Göttliche, da ist die Vollkommenheit die 3, wie die Dreieinigkeit. Und in der Welt gibt es 4 Himmelsrichtungen oder 4 Elemente. 3 plus 4 ist 7. So wie das bei der Schöpfung ist, wo alles sehr gut ist, die findet in 7 Tagen statt. Auch in unserem Text läuft alles sehr gut. Josua hört auf Gott. Und das Volk hört auf Josua. Und Gott handelt so, wie er es versprochen hat und gibt Jericho in die Hände der Israeliten. Bemerkenswert ist übrigens auch, dass das Kriegsgeschrei, der Siegesjubel schon kommt, noch bevor die Stadt eingenommen ist. Gott handelt so, wie er es versprochen hat und wir können ihm schon danken für das, was er erst noch tun wird. Der Text geht noch ein bisschen weiter. Ich lese noch die Verse 21 bis 27. Sie erschlugen nach dem Befehl des Herrn alles, was in der Stadt lebte, mit dem Schwert. Männer und Frauen, Kinder und Alte, Kinder, Schafe und Esel. Den beiden Kundschaftern aber hatte Josua den Auftrag gegeben, geht in das Haus der Prostituierten und holt sie mit allen Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Sie gingen hin und holten Rahab aus dem Haus, dazu ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder, das Hausgesinde und die ganze Verwandtschaft. Sie brachten sie in Sicherheit und wiesen ihnen einen Platz außerhalb des Lagers an. Dann brannten die Männer Israels die ganze Stadt nieder. Nur das Gold und das Silber und die Gefäße aus Bronze und Eisen kamen in die Schatzkammer des Heiligtums des Herrn. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Angehörigen verschonte Josua zum Dank dafür, dass sie die Kundschafter versteckt hatte. Ihre Nachkommen leben noch heute in Israel. Damals sprach Josua die Warnung aus: Wer versucht, die Stadt Jericho wieder aufzubauen, den wird der Fluch des Herrn treffen. Wenn er die Fundamente legt, kostet es ihn seinen erstgeborenen Sohn. Wenn er die Tore einsetzt, kostet es ihn seinen Jüngsten. Der Herr stand Josua bei und sein Ruhm verbreitete sich im ganzen Land. Happy End, aber mit fadem Beigeschmack. Ja, Gott hält sein Versprechen. Die Stadt ist eingenommen. Und die Israeliten halten ihr Versprechen auch und verschonen die Rahab und ihre Familie. Aber der Rest, den Bann zu vollstrecken oder die Stadt dem Untergang zu weihen, das klingt schon sehr brutal. Und ich war ein bisschen erleichtert, dass ich auf www.bibelwissenschaft.de nachlesen konnte, dass man hier davon ausgeht, dass es nicht tatsächlich so radikal umgesetzt wurde, wie es in dem Text steht. Die Grundidee dahinter ist nämlich eigentlich eine gute. Gott will nicht, dass sein Volk sich mit den Kanaanitern gleichstellt oder sich mit ihnen vermischt. Sie sollen nicht die Götter der anderen Völker übernehmen, sondern sollen an ihrem Gott festhalten. Außerdem soll keine Kriegsbeute gemacht werden, beziehungsweise das, was erbeutet wird, gehört Gott. Es geht nicht, dass sich Einzelne persönlich bereichern und aus dem Krieg noch Kapital schlagen. Unsere Herausforderungen heute sind vielleicht nicht die fremden Götter, aber wir stehen trotzdem in der gleichen Gefahr. Wir sind ja in der Welt, aber nicht von der Welt. Die gleiche gute Idee steht dahinter, dass die Stadt nicht wieder aufgebaut werden soll. Einen Sieg, den wir schon errungen haben, den sollten wir nicht wieder aufgeben. Wenn ich eine schlechte Gewohnheit abgelegt habe, will ich sie mir nicht wieder angewöhnen. Das wäre schlecht für mich. Aber hier geht es noch weiter. Wenn wir uns nach der Welt richten, anstatt nach Gottes Willen zu schauen, dann hat es auch Auswirkungen auf andere. Und wir können in geistlicher Hinsicht unsere Nachkommen verlieren. Was wäre denn aus Rahabs Glauben geworden, wenn die Israeliten Gott nicht gehorcht hätten? Ich nenne noch einmal ein paar Punkte zum Schluss, die mir in der Geschichte als so vorkommen, dass ich sie allgemeinert auch für heute treffend finde. Wenn wir Gottes Auftrag erkennen, sollen wir gehorsam sein. Wem jetzt nichts einfällt, wozu Gott ihn berufen hat, der Missionsbefehl gilt für uns alle. Oder das Doppelgebot der Liebe, damit ist man ja auch schon mal gut beschäftigt. Es betrifft nicht nur uns selber. Wir sind ein Leib und was wir tun oder lassen, hat daher Auswirkungen auf andere. Gott oder seine Engel werden uns diese Arbeit nicht abnehmen. Aber wenn Gott etwas verheißen hat, dann hält er sein Versprechen. Manchmal müssen wir allerdings Gottes Stunde abwarten. Vielleicht fällt die Mauer erst nach der 7. Runde. Gott ist mit uns und gibt uns Kraft, auch und vor allem in neuen Situationen. Wenn er etwas von uns will, dann wird er es auch gelingen lassen. Und wir dürfen ihn dafür preisen. Josua hat es genauso erlebt. In Josua 1 steht die Verheißung, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und unser Text endet mit, der Herr war mit Josua. Oder der Herr stand Josua bei und sein Ruhm verbreitete sich im ganzen Land. Ich hoffe, auch mir erlebe das. Ich will noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du so dem Josua und deinem Volk beigestanden bist. Und ich danke dir, dass du heute auch bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns Sache zutraust, dass du uns beauftragst, dass wir für dich unterwegs sein dürfen. Ich möchte dich bitte um Weisheit für uns, dass wir erkennen, wo wir was machen müssen. Und um die Kraft und den Mut, das dann auch zu machen, womit du uns beauftragst. Ich möchte dich bitte, dass du uns segnest und dass wir das ja, in unserem Alltag merken, dass wir es von, dass wir selber erleben und weitersuchen und dass wir vor anderen gesorgt kriegen, was für Sache du bei uns wirkst. Und ich danke dir schon jetzt im Voraus für die Sache, die du unter uns wirken willst. Amen.